D-Radio Wissen. Online-Talk.
Mit Vera Linz am Mikrofon in einer Netzreporter XL-Ausgabe. Herzlich willkommen. Das Ende der Unterschiede über Aktivisten, Lobbyisten und Journalisten, so haben wir diese Ausgabe übertitelt, aus aktuellem Anlass. Denn der Auftritt von Glenn Greenwald auf dem Chaos Communication Kongress Ende letzten Jahres in Hamburg hat eine heftige Debatte ausgelöst, die sich auf zwei, drei Fragen herunterbrechen lässt. Nämlich, welche Rolle spielen Journalisten in unserer Gesellschaft bzw. sollen sie spielen? Dürfen sie Aktivisten sein oder sollen sie neutrale und dabei aber doch durchaus auch kritische Beobachter sein? Über dieses Rollenverständnis von Journalisten möchte ich heute diskutieren mit Juliane Leopold. Sie ist Social Media Editor bei Zeit Online, dem Portal, auf dem die Diskussion ihren Anfang nahm, mit einem Kommentar deiner Kollegen Kai Biermann und Patrick Beuth. Herzlich willkommen.
Danke, hallo.
Dann ist hier im Studio in Berlin Falk Steiner, netzpolitischer Korrespondent des Deutschlandradios im Hauptstadtstudio. Außerdem Gründungsmitglied der Digitalen Gesellschaft e.V. Ein Mann, also der potenziell beides in sich vereint, darüber werden wir vielleicht reden, Journalist und Aktivist zu sein. Und zugeschaltet uns aus Hamburg ist Daniel Bröckerhoff, Blogger und Medienjournalist, unter anderem beim Medienmagazin des NDR ZAP. Hallo, herzlich willkommen.
Moin, moin.
Ja, ein einzelnes Wort hat auf dem Hacker-Kongress im Dezember das Fass zum Überlaufen gebracht. Glenn Greenwald, der Mann, an den sich Edward Snowden gewandt hat, damit dieser für eine Veröffentlichung seines NSA-Materials sorgen möge. Glenn Greenwald sagte in seiner Rede auf dem Kongress, in seiner flammenden Kritik an den NSA-Praktiken an einem bestimmten Punkt, wir statt ihr. Das heißt, er stellte sich mit den anwesenden Hackern, mit Aktivisten und Bürgerrechtlern in eine Reihe und hat nicht mehr getrennt zwischen sich als Journalist und den Aktivisten. Daniel Bröckhoff, du warst vor Ort bei dem Kongress. Wie hast du das erlebt? Vielleicht kannst du noch mal genau beschreiben, was er da gesagt hat.
Also ich war nicht bei dem Vortrag live vor Ort. Ich habe mir den später angeguckt und er hat es, wie du gerade schon sagtest, ja quasi so zusammengefasst, dass es eine Allianz geben muss, und dass man zusammen kämpfen muss für, oder besser gesagt gegen diese totale Überwachung. Und die Stimmung im Saal, wie mir das hinterher auch erzählt wurde, war wohl sehr frenetisch. Er ist auch mit Standing Ovations gefeiert worden, was ja sehr selten ist, glaube ich, auch bei Hackern. Das war bei Peter Schaar übrigens später genauso, aber der war auch ganz gerührt. Und ich selber kenne auch dieses Gefühl, dass man mit Leuten, über die man berichtet oder mit denen man gemeinsam eine Geisteshaltung teilt, dass es dann gerade auch, wenn man so einen Vortrag hält, und er hat auch zwischendurch ja auch mal gesagt, dass es total bewegend ist, dass er, wie viele Menschen da sind und was für Feedback er bekommt, dass man dann sich mit denen irgendwie vereinigt fühlt. Und das, ich denke mal, das war noch nicht mal eine bewusste Formulierung von ihm, sondern vielleicht ist es ihm eher rausgerutscht. Aber ich kann das nachvollziehen. Also als ich angefangen habe, über WikiLeaks zu berichten, war ich am Anfang auch sehr begeistert von der Idee und von der ganzen Organisation. Und man wird dann so mit reingezogen auch in diesen Spirit. Und dann ist es da schwer als Journalist, ein Stück nach hinten zu gehen und zu sagen, Moment, das sind Aktivisten, die haben eine eigene Agenda und da muss man sich auch von distanzieren. Und vielleicht will er das aber auch gar nicht.
Er hat das Wir aber noch dann nicht mehr genauer erklärt, nach dem Motto, wie diese Zusammenarbeit, wie sagst man in Anführungsstrichen, vonstatten gehen sollte.
Er hat gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, er will eine Art, hat er Lobby gesagt, das weiß ich gar nicht mehr so genau, also eine Gruppe, eine Vereinigung von Leuten, die sich dagegen stellen und die gemeinsam gegen diesen Überwachungsstaat kämpfen. Und da kommt ja dann schon dabei raus, dass er sich nicht auf diesen Berichterstatter-Status zurückzieht, was aber auch aus seiner Biografie heraus verständlich ist, weil er kommt ja aus der aktivistischen Ecke und ist erst dann zum Journalisten geworden. Also es gibt einen langen Dialog mit ihm, mit Bill Keller von der New York Times, wo sie ihre Standpunkte austauschen und wo ziemlich klar wird, dass Greenwald diesen kompletten neutralen Beobachter weder sieht noch an ihn glaubt, geschweige denn einer sein will.
Mhm. Juliane Leopold und Falk Steiner hier im Berliner Studium. Fangen wir mit Juliane mal an. Wie war das für euch? Hat das so einen Ruck gegeben, als ihr dieses Wir statt ihr gehört habt?
Nee, mich hat das nicht überrascht, weil es, wie Daniel schon richtig sagt, einfach zu dem passt, wie Glenn Greenwald sich präsentiert hat. Aber es hat das final gemacht, was Kai Biermann und Patrick Beuth ja aufgeschrieben haben. Er ist kein Journalist, er ist ein Aktivist. Und man könnte das noch irgendwie fassen mit der Formel aktivistischer Journalist. Ich glaube, das gibt es nicht. Ich glaube, ein Journalist ist der, der sich nach Hajo Friedrichs nicht mit einer Sache gemein macht. Und wenn er es macht, darf er nicht drüber berichten. Das ist relativ einfach. Also ich sehe eigentlich kein Problem damit, dass man sich einsetzt für Dinge und aktivistisch handelt und will, dass Dinge passieren und vielleicht auch politisch passieren, aber dann darf man halt nicht drüber berichten, wenn man auch noch Journalist sein möchte. Ist relativ einfach, wenn ich Parteimitglied bin, darf ich eigentlich nicht über diese Partei berichten in der Redaktion, sondern das macht dann ein Kollege. Das ist der kleine, feine Unterschied. Insofern, als ich das gesehen habe, war ich nicht überrascht. Das hat mich eher bestätigt in der Sicht, die ich auf Greenwald schon vorher hatte.
Falk Steiner, wie war das für dich? Du hast eben schon den Kopf geschüttelt.
Naja, also ich habe da so ein bisschen meine Bauchschmerzen mit der gesamten Art der Debatte gehabt. Ich meine, Daniel hat es ja eben auch schon ein bisschen angesprochen. Du hast es gerade auch nochmal erwähnt mit Bill Keller, mit der Debatte. Also es ist ja in gewisser Weise eine Art Wiedercoin eines bereits existierenden Dialogs über die Frage, ist Glenn Greenwald ein Journalist? Und wenn wir da jetzt mal wirklich klassisch journalistisch einen Schritt zurücktreten und sagen, okay, schauen wir mal recht abstrakt auf die ganze Debatte. Schauen wir doch mal, wie Journalismus eigentlich funktioniert, in Deutschland zum Beispiel auch. Da muss man feststellen, die Taz zum Beispiel ist komplett als Aktivismusprojekt entstanden. Es ist eine Art, ja, organisierte Gegenöffentlichkeit von links gewesen, zumindest der Versuch einer eben solchen. Trotzdem würde heute keiner auf die Idee kommen zu sagen, dass die Taz kein journalistisches Produkt ist, dass die Taz-Mitarbeiter keine Journalisten wären, beziehungsweise wenn jemand das täte, dann würden ihm wahrscheinlich, sagen wir mal, 3/4 der Bevölkerung dafür auslachen und das nicht ganz zu Unrecht. Die Frage ist immer, wie kritikfähig ist man? Und das halte ich für eigentlich den wirklich relevanten Punkt, ob da jetzt das Label aktivistischer Journalist oder journalistischer Aktivist draufklebt, ist mir persönlich relativ Schnurzpiep egal. Die spannende Frage ist, was macht der Mensch an der Stelle? Ist er in der Lage, auch wirklich kritisch die Dinge zu betrachten, mit denen er sich beschäftigt und dann auch darüber zu berichten, wenn es denn möglich ist? Juliane hat gerade so ein Problem auch schon angesprochen, nämlich dieses, wenn ich mich mit einer Sache in irgendeiner Art und Weise gemein mache, bis wohin kann ich denn dann darüber, über das gleiche Thema denn noch berichten? Und das ist tatsächlich ein bisschen die Krux, in der man sich dann auch befindet. Du hast es eben schon gesagt. Ich habe da tatsächlich ja meine Erfahrungen mit, genau. Nicht nur mit dem Digitale Gesellschaft e.V., aus dem ich zwar inzwischen ausgetreten bin, den ich aber 2010 mitgegründet habe. Ich habe ja auch in anderen Sachen gearbeitet. Ich habe ja nicht nur Journalismus in meinem Leben gemacht. Ich war zum Beispiel 2 Jahre fast beim Bundesverband der Verbraucherzentralen und habe dort letzten Endes Lobbyismus für den Verbraucher gemacht.
Das da ist warst du aber nicht als Journalist.
Da war ich nebenbei immer noch als Journalist tätig. So ist es nicht. Ich habe nebenbei nämlich noch Medienjournalismus gemacht, was weit genug weg war von den Verbraucherthemen. Das hat also ganz gut funktioniert an der Stelle. Schwieriger ist es, wenn diese beiden Sachen sehr nah beieinander liegen. Da wird es dann wirklich kritisch. Also wenn ich denn beispielsweise über Dinge berichtet habe, in denen auch zum Beispiel der Digitale Gesellschaft e.V. was gemacht hat, dann habe ich diesen nie erwähnt da drin. Das ist einfach so, dass das einfach nicht funktionieren konnte. Das ist natürlich etwas, da läuft man teilweise mit einer Krücke herum. Andererseits muss man sagen, solange es mehr als eine Organisation in einem Bereich gibt, ist diese Krücke auch überschaubar. Das kann trotzdem dann immer noch heißen, dass du trotzdem guten Journalismus zu einem Thema machen kannst.
Also mein Hauptproblem bei der ganzen Debatte ist, dass wir hier mit Begriffen jonglieren, die meiner Meinung nach nicht richtig definiert sind. Also wir haben einmal den Begriff der Haltung, den ich immer wieder in der Debatte höre. Journalisten müssen, sollen eine Haltung haben. Ja, wir reden über Aktivismus. Was ist denn Aktivismus eigentlich? Was heißt denn eigentlich sich gemein machen mit einer Sache? Und was ist denn Lobbyismus? Und wenn wir das einmal durchdeklinieren, dann werden für mich die Sachen eigentlich, also für mich persönlich, eigentlich relativ klar und trennscharf. Und was ist Journalismus? Also diese Sachen müssen wir auseinanderhalten.
Daniel, kannst du das für mich dann bitte wenigstens einmal ganz kurz tun, wenn
ich versuche so mal. Also ich weiß nicht, ob es einen wissenschaftlichen Konsens gibt. Ich kann dir nur sagen, wie ich das verstehe. Ein Aktivist ist jemand, der sich völlig einer Sache verschrieben hat. Also der sich völlig den Kampf für oder gegen eine Sache verschrieben hat und das ehrenamtlich oder hauptberuflich tut. Aber der ist fokussiert auf dieses eine Ding. Eine Haltung haben ist eine Meinung haben. Und eine Haltung haben ist wichtig, ist vor allem wichtig als Journalist, weil man muss dem Zuschauer, dem Leser, dem Hörer ja auch ungefähr sagen, was wäre denn jetzt ratsam, sich eine Meinung zu bilden. Das darf ein Journalist aber erst tun, wenn er das Thema durchdrungen hat und wirklich sich alle Aspekte angesehen hat. Und dann kann er sagen, nachdem er auch alle Aspekte seinem Publikum dargelegt hat, kann er sagen, ich finde übrigens das Argument treffender, ich finde, diese Seite hat recht. Es ist natürlich immer das Problem, gerade bei Journalisten, die sich sehr engagieren, die investigativ arbeiten. Ich habe zum Beispiel mal über Gunter Wallraff nachgedacht. ist der ein Aktivist? Ich habe entschieden, nein, für mich, er ist kein Aktivist. Warum? Weil er sich nicht voll und ganz dem Kampf für eine Sache verschrieben hat. Er hat zum Beispiel nicht die letzten 30 Jahre nur für oder gegen Atomwaffen oder für oder gegen Ausländer recherchiert und gearbeitet, sondern er hat viele verschiedene Sachen sich angeguckt. Und der große Unterschied für mich ist, ein Aktivist macht Dinge, die ein Journalist nicht machen würde. Ein Aktivist macht medienwirksame Aktionen, er hängt Transparente auf, er organisiert Demos, er formuliert Flyer, er formuliert Pamphlete und Forderungen, er schreibt vielleicht Gesetzestexte und versucht die über Lobbyismus in Berlin an die Politiker oder auch bei sich vor Ort an die Politiker ranzubringen und versucht diesen Gesetzesfindungsprozess ganz aktiv zu beeinflussen. Ein Journalist sollte sowas nicht tun. Wenn ein Journalist anfängt, Gesetzestexte zu formulieren, wenn er anfängt, Plakate aufzuhängen oder Wege zu blockieren, um eine Aufmerksamkeit zu erzeugen, dann benutzt er aktivistische Mittel. Und einfach nur über etwas zu schreiben und zu sagen, hier läuft was schief und ich frage auch die Beschuldigten an, das ist Journalismus. Von daher, für mich ist Glenn Greenwald in dieser ganzen NSA-Sache noch nicht aktivistisch aufgefallen. Er ist engagiert, er ist investigativ und aber erst journalistisch, weil er natürlich auch die Beschuldigten immer wieder fragt.
Aber er hat sich aktivistisch geäußert auch.
Ja, aber was er aber nicht getan hat, das hat zum Beispiel, das sind Sachen, die können dann der Chaos Computer Club machen. Die sitzen dann in ihrer Jahresendrunde und Constanze Kurz und Frank Rieger erzählen, was sie gemacht haben. Und Frank Rieger sagt, die Geheimdienste sind die Bösen, nicht wir. Das ist ein aktivistischer Satz. Den möchte ich von einem Journalisten niemals hören.
Ja, aber das insinuiert Greenwald doch, indem er sich eben als auf eine Stufe stellt mit den Hackern und er.
Das ist die Frage. Insinuieren ist immer so eine, ne? Klar, das ist immer so ein juristischer, da kann man jetzt lange drüber diskutieren. Aber solange er nicht gesagt hat, ich bin der Gute und die NSA sind die Bösen. Weil das ist für mich ein völlig polemischer Satz, der so auch viel zu flach ist. Solange verhält er sich in meinen Augen nicht aktivistisch. Es sei denn, er gründet jetzt einen Verein oder er macht eine Gruppe auf und verbündet sich mit denen. Dann ist es eine andere Sache.
Aber hat er nicht gesagt, die US-Regierung und die NSA sind die Bösen? Also so habe ich den Vortrag zumindest gehört. Falk,
Ich bin gerade einfach ein bisschen irritiert von deiner sauberen Unterscheidung, die du da versuchst zu treffen. Denn Glenn Greenwald spricht ja als Journalist in gewisser Weise, als Aktivist in gewisser Weise, je nach deinem Blickwinkel. Und natürlich spricht er für etwas. Er macht sich mit einer Sache gemein. Das ist gar keine Frage. Er hat diese Dokumente erhalten und er veröffentlicht sie. Und nein, er fragt nicht jedes Mal bei der NSA nach, ob das stimmt. Das guck dir seine Artikel bitte an. Das stimmt einfach nicht. Das machen andere an der Stelle. Das machen zum Beispiel dann die Leute von der Washington Post oder vom Guardian, dass sie dann der Form halber sozusagen die Abfrage stellen, auf die sie erwartungsgemäß meistens keine sinnvolle Antwort bekommen. Aber sozusagen, das ist nicht wirklich für mich diese Baustelle, um die es an der Stelle geht. Die Frage ist nicht, ob Glenn Greenwald, magst du ihn jetzt auch von mir aus einfach Publizist nennen, um dich des Problems zu entledigen, also ob der jetzt sich zu sehr mit dem CCC gemein macht oder nicht. Glenn Greenwald steht für eine ganz persönliche, eigene Linie in der ganzen Geschichte, auch wenn er dort ein Wir benutzt hat, ein inklusives Wir, bei dem er sich sicherlich ein Stück weit mit dem CCC gemein gemacht hat, aber ich glaube, das ist noch ein viel abstrakteres Wir gewesen, nicht nur eins mit dem CCC und den Leuten dort auf dem Kongress, von denen er ja auch gar nicht weiß, ob darunter nicht doch der ein oder andere Schlapphut war. Also da würde ich schon sagen, das ist nochmal eine etwas andere Baustelle als das, was du da eben aufgemacht hast.
Juliane, könnte man vielleicht aktivistischen Journalismus so definieren, dass es dem nicht mehr nur darum geht zu beschreiben, bei Daniel klang es auch schon so ein bisschen an, sondern zu verändern, also nicht nur Transparenz, Kontrolle und so weiter zu fordern, sondern selber auch aktiv werden zu wollen, um irgendwas zu verändern.
Ja, absolut, genau, das ist denke ich, die Definition dieses Begriffs. Und das ist das Problematische an dem Begriff, an der Vermengung mit dem Journalismus. Der Job des Journalisten ist es, zu beobachten. Ja, auch einzuordnen, ja, auch eine Haltung zu haben, aber eben, wie Daniel richtig sagt, mit einem Abstand zu der Sache oder mit einer Einordnung der Sache. Und das ist bei einem Aktivisten nicht mehr gegeben. Ich möchte ein Beispiel nennen. Wie nennen wir das, wenn ein Rundfunkchefredakteur, der nicht näher genannt werden möchte, nach einem Wahlabend in einem Bundesland die Schalte abbricht zum Wahlverlierer, weil er sagt, es ist nicht interessant, was da passiert. Und dieser Chefredakteur hat das Parteibuch einer anderen Partei, derer die gewonnen hat. Ja, was ist das? Ist es Aktivismus? Journalismus ist es irgendwie, finde ich, nicht mehr so richtig.
Nein, das hat man früher ja immer auch der Bild vorgeworfen. Das ist Kampagne, so kann man sagen. Das
ja,
ist
aber da sehen wir doch, wie die Grenzen verschwimmen. Und natürlich. Ich glaube, was ist mir auch noch wichtig zu betonen, was wir sehen an der ganzen Debatte oder was mich erstaunt hat an der Debatte ist, wie groß das Interesse ist des Publikums daran. Also klar kann man jetzt Twitter als Indikator nehmen und Twitter ist eine Filterblase und das sind irgendwie alles Medienmenschen. Aber wie vehement sich Menschen dafür einsetzen, für das Label Journalist, für Greenwald, das finde ich beeindruckend. Das zeigt mir, dass wir hier ein ganz großes Orientierungsdefizit haben.
Es geht ja um Glaubwürdigkeit bei der ganzen Sache. Also ich habe auch in meinem Text auf meinem Blog geschrieben, jeder kann das machen, wie er möchte. Also jeder kann sich auch aktivistischer Journalist nennen und jeder kann auch Aktivist und Journalist gleichzeitig sein und von mir aus auch da eine Nähe haben, aber er muss das transparent machen und er muss sich im Klaren darüber sein, dass wenn er über ein Thema berichtet, in dem er auch selber aktiv ist, dass er das dreimal transparent macht, damit man das einordnen kann, damit man weiß, aus welcher Ecke der spricht. Mein größtes Problem ist mit solchen Sachen wie bei dem Chefredakteur, den du gerade angesprochen hast, der halt nicht sagt, ich breche die Schalte jetzt ab, weil ich habe ein CSU-Parteibuch oder das hinterher einordnet und sagt, warum er das gemacht hat und warum er findet, dass diese Schalte zur SPD jetzt nicht mehr wichtig ist. Da habe ich ein ganz großes Problem mit. Solange aber jemand wie Greenwald oder von mir aus auch Falk sagt, ich bin in dem Thema aktiv und ich bin auch in dem Verein aktiv, das unter seinen Artikel schreibt, habe ich da überhaupt kein Problem mit der ganzen Geschichte. Es geht um Glaubwürdigkeit.
Genau, ihr sagt Glaubwürdigkeit, aber ist sozusagen dieses Aufpoppen von aktivistischem Journalismus, ich nenne ihn jetzt mal so als ungeschützten Begriff und der immer wieder auch mal aufpoppt, also es ist ja nicht das erste Mal in dieser Zeit jetzt, ist das nicht auch sozusagen, hat das nicht auch die Ursache, dass der klassische Journalismus zu handzahm geworden ist, vielleicht versagt, nicht kritisch genug ist. Also im Korruptionsbericht von Amnesty International steht zum Beispiel, der Ruf der Medien als unabhängige Kontrollinstanz der staatlichen Gewalten schwindet, damit aber auch der Nutzen für weite Teile der Bevölkerung. Und wir müssen ja auch sagen, dass ohne solche Leute wie Snowden, dann Greenwald, der es veröffentlicht hat, oder auch Julian Assange, der im Moment so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, aber dann ja auch als Journalist aufgetreten ist, dass ohne solche Leute bestimmte Informationen gar nicht an die Öffentlichkeit gekommen wären.
Aber das ist ja nicht neu. Also dass Whistleblower dafür sorgen, dass Missstände aufgedeckt werden, weil Journalisten gar nicht an die Quellen kommen, glaube ich, das ist nicht neu. Was neu ist, ist, dass wir es mit einer immer größeren Komplexität von Sachverhalten zu tun haben und gleichzeitig einen ökonomischen Druck erfahren in der Medienwelt, der zu Entwicklungen führt, die einfach nicht so toll sind, der zu immer mehr Einsparungszwang in bestimmten Redaktionen führt und zu weniger Zeit für bestimmte Recherchen, der Kollegen dazu zwingt, frei zu arbeiten unter bestimmten Bedingungen, die vielleicht nicht immer die besten sind. Und das kommt zusammen und das führt, glaube ich, zu dieser großen Orientierungssehnsucht. Also wir haben auf der einen Seite, wie gesagt, die Komplexität, die steigt, und auf der anderen Seite die Sehnsucht nach Komplexitätsreduktion. Und da kommen natürlich Aktivisten recht. Ich möchte noch eins sagen, die große Gefahr bei diesem sich gemein machen mit einer Sache ist in der journalistischen Rolle, dass man vor Irrtümern nicht mehr geschützt ist. Es gibt keine absoluten Wahrheiten. Hinter jeder Ecke, hinter jedem Dokument kann eine neue Wahrheit stehen. Und der Journalist, der sagt, hier ist mein Stand der Kenntnis, das ist sozusagen mein Hintergrund, von hier komme ich, der sichert sich ab, weil er nicht die absolute Wahrheit reklamiert. Und ich denke, das ist sehr wichtig.
Aber das ist doch das absolut Standardmäßige im gesamten politischen und medialen Geschäft. Es tut mir leid, aber an der Stelle ist doch einfach ganz klar, du kannst nur auf Wissen dessen, was du weißt, argumentieren und überhaupt auch Bericht erstatten. Beides geht nicht anders. Du kannst dir ja nicht die Welt irgendwie zurecht schnitzen. Natürlich ist die Frage,
aber ob hast du den Eindruck, dass Greenwald das sagt? Hast du den Eindruck, dass Greenwald sagt, hinter jeder Akte, die ich finde, kann sich nochmal eine andere Geschichte verbergen? Das macht er nicht.
Nein.
Und das ist der Unterschied zum Journalisten.
Der Journalist an der Stelle ist ja auch, also wie gesagt, ich sehe Glenn Greenwald an der Stelle auch nicht nur als Journalisten, gar keine Frage. Ich finde, dass er zwar journalistische Arbeit macht, aber das, wie gesagt, das ist jetzt auch ein bisschen Definitionsfrage und ein bisschen schwammig in sich selbst. Trotzdem, was er macht, ist das Publizieren. Da können wir uns sicherlich einig sein. Er publiziert Dinge über bestimmte Sachverhalte, so wie sie sich ihm darstellen. Da sind wir uns vermutlich alle einig. So, spannend wird dann die Frage, ob er dabei Dinge weglässt, wieder besseres Wissen weglässt oder nicht. Das wäre in gewisser Art und Weise eine Art von Aktivismus oder auch Lobbyismus, je nachdem, wie man das betrachten will. Ja. Und wenn wir dann weitergehen und dann uns anschauen, was da publiziert wurde, meistens publiziert er ja nicht alleine. Das heißt, er macht das mit Medienhäusern zusammen, mit klassischen Medienhäusern, die auch sozusagen diese klassischen journalistischen Techniken sicherstellen, dass du eben nachfragst, dass du eben schaust, ob es dort noch eine zweite Perspektive auf den gleichen Sachverhalt gibt.
Ja, aber das ist ja das, was die Fans nicht sehen. Das finde ich so interessant an dem Aspekt.
Aber das ist ja kein Spezifikum. Das ist in der Sportberichterstattung zum Beispiel auch
Standard. Ja, aber das ist ein ganz wichtiger Nebenaspekt der Sache. Er wird in meiner Wahrnehmung sehr gefeiert für seine Unabhängigkeit und für sein Alleinkämpfertum und er endlich mal ein Journalist mit Haltung. Aber das, was er macht, funktioniert nur, weil hinter ihm eine Armee von Rechercheuren steht und von Menschen, die ganz klassisch journalistisch arbeiten und nicht in der ersten Reihe stehen, die halt nachfragen, die sich das dritte Dementi abholen und es veröffentlichen.
Aber
und
das glaube ich,
kommt in der ganzen Debatte. Ja,
also du hast immer ein Gesicht für sowas. Ne? Also
aber ist nicht eine Gefahr dieses aktivistischen Journalismus, dieser Art Personenkult, wie wir es auch bei Julian Assange zum Beispiel gehabt haben?
Ja. Also das ist überhaupt keine Frage. Natürlich ist es das. Aber diesen Personenkult kennen wir halt nicht nur aus dem Bereich. Das muss man halt auch der Fairness halber sagen. Auch ein von dir eben zitierter Günther Wallraff arbeitet nicht immer alleine. So ist es nicht. Trotzdem ist er das Gesicht des investigativen Journalismus in Deutschland, bis zu einem gewissen Punkt zumindest. Aber natürlich, ich meine, dass er nicht alleine arbeitet, dass er ein Gesicht für etwas ist. Klaus Kleber macht das Heute-Journal auch nicht alleine. Trotzdem ist er das Gesicht des Heute-Journals.
Ja, aber ich glaube trotzdem, dass die Transparenz über genau das, über die Arbeit in der Gruppe und über auch Checks und Balances in der Gruppe helfen würde, das Vertrauen in den Journalismus zu stärken.
Definitiv. Das versuche ich zum Beispiel in meiner Arbeit immer zu tun, wenn ich das nicht alleine gemacht habe, das klarzumachen, wer da noch beteiligt war. Ich habe noch mal einen anderen Aspekt. Ich glaube, das hatte ich auch mit anderen Kollegen schon besprochen. Ich glaube, das große Problem, was wir hier gerade in dieser Causa Greenwald haben, ist, dass er über etwas berichtet oder jetzt recherchiert, von dem er persönlich betroffen ist. Von dem aber auch jeder persönlich betroffen wäre, der darüber berichtet, weil diese Überwachung ja scheinbar so allumfassend ist und jeder davon betroffen sein könnte. Und das macht diese Causa so schwierig, weil da kann man nicht mehr sagen, ich habe damit eigentlich nichts zu tun und deswegen gucke ich mir das ein bisschen von außen an, weil er als Journalist natürlich von Überwachung betroffen ist oder betroffen sein könnte, von Quellenschutz, von Informantenschutz. Und deswegen finde ich gerade in dieser Debatte das ganz schwierig, da zu trennen, obwohl ich bei der Meinung bleibe, ich finde ihn eher journalistisch als aktivistisch, aber ich habe ein Problem mit Leuten, die sagen, ich bin aktivistische Journalistin. Die haben für mich nicht mehr so eine große Glaubwürdigkeit.
Aber ist das nicht alles, wäre das nicht alles okay, wenn man genau diese Punkte, die du nennst, transparent machst? Ich denke mal an andere Themen, haben wir ja auch mal diskutiert, Medienjournalismus. Wenn ich sehe, wie parteilich geschrieben wird, pro, kontra öffentlich-rechtlicher Rundfunk zum Beispiel. Jeder hat da sozusagen seine Position, die Presse kennen wir und die öffentlich-rechtlichen natürlich ihre. Und das wird nie transparent gemacht in diesen Artikeln. Wir wissen es natürlich alle, dass es interessengesteuert ist, aber es wird nie geschrieben in den Presseartikeln.
Ja, was heißt denn interessengesteuert? Ich meine natürlich, wenn du ein großer Befürworter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Medienredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wirst, eher gering. Das liegt aber auch daran, dass du mit hoher Wahrscheinlichkeit dich deutlich mehr für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk interessierst, als für das Schreiben in der FAZ. Das ist relativ naheliegend.
Das weiß aber der Leser nicht unbedingt.
Das muss aber so nicht sein. Also ich möchte wirklich jetzt mal auch wenn das jetzt ein bisschen nach Einschleimerei klingt, aber ich finde, das haben wir bei ZAP echt ganz gut gelöst. Da bei uns gilt die Regel tatsächlich, wenn Netzwerkrecherche, das hatten wir ja, wenn die ein Problem haben, dann berichtet kein Netzwerkrecherche-Mitglied darüber. Ja. Wir hatten auch schon den Fall, dass wir Autorinnen hatten in der Redaktion, die halt mit öffentlich-rechtlichen Festangestellten halt liiert waren und da wird dann gesagt, du berichtest nicht über öffentlich-rechtliche Angelegenheiten, weil es einen Interessenskonflikt geben könnte. Da wir legen uns genauso mit der ARD an wie mit den Privaten. Das geht. Und ich finde auch, wenn man kann oder man sollte, wenn man einen Artikel, wie das ja geschehen ist, pro Leistungsschutzrecht schreibt, kann man da drunter schreiben, wir würden übrigens vom Leistungsschutzrecht profitieren. Punkt.
Ich möchte Veras Punkte auch eindeutig nochmal stützen und ich glaube, Falk, du bist da, liegst da richtig, aber du argumentierst aus einer Binnenperspektive raus und ich bin nochmal beim Thema Vertrauensverlust in Journalismus, der kommt genau aus diesen Hintergründen, aus der Nicht-Transparenz und aus diesem Auskennertum, aus diesem, naja, ich weiß ja, wenn ich die FAZ aufschlage, da werde ich halt immer was anti-öffentlich-rechtliches lesen, weil das ist halt so. Nee, es ist eigentlich Schattenboxen, es ist ein komisches Kasperle-Theater mit Rollen, die verteilt werden. Und wir haben, finde ich, in Deutschland nicht so richtig viele freie, unabhängige Medienjournalisten, die das aufschreiben.
Juliane, genau das habe ich aber eben nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass du nicht Medienredakteur bei der FAZ wahrscheinlich werden wirst, wenn du dich sehr für den den öffentlich-rechtlichen Rundfunk begeisterst. Das ist ein Automatismus, der nichts mit der Frage zu tun hat, ob du ein guter Medienjournalist bist oder nicht, sondern es heißt schlicht und einfach, dass du vermutlich für dich selber vorher bereits einen Weg eingeschlagen hast, der dich nicht in die FAZ führen wird. Das möchte ich dann doch mal ganz kurz festgestellt wissen, dass ich das gesagt habe und nicht das andere.
Klar, aber das Problem ist, glaube ich, du kannst halt über jede Causa kannst du so oder so berichten. Und wenn du halt, und du kannst Sachen weglassen oder du kannst Sachen betonen. Und wenn dann aus dem Artikel aber nicht klar wird, warum du das tust, oder warum du diese Haltung hast oder warum du halt vermeintlich objektiv schreibst, in Wirklichkeit aber irgendwas insinuierst oder halt dem Leser versuchst unterzuschieben, dann wird es ein Problem. Und das ist eben dieser Vertrauensverlust, den Juliana anspricht. Ich weiß tatsächlich nicht, ob der nicht schon immer da war, also oder ob es jetzt gerade in Zeiten des Internet, wo jeder Verschwörungstheoretiker seinen Blog aufmachen kann und diese Menschen werden gelesen wie bescheuert, einfach weil sie eine vermeintliche Wahrheit propagieren, eine vermeintliche, das, was sie euch die Medien nicht sagen, weil wir sind ja eh alle gleichgeschaltet, auch wir vier hier. Ich glaube, das ist eben das Problem und ich fand das, was Juliane gesagt hat, sehr richtig. So dieser totale Kontrollverlust und ein Verlust von Orientierung und dann brauchst du jemanden, der sagt, so ist es, ich habe es mir angeguckt, da geht's lang, das ist wahrscheinlich der richtige Weg. Sowas wollen Leute dann und deswegen funktioniert dieser Greenwald auch so gut, weil er sich ganz klar hinstellt und sagt, hier läuft was falsch. Aber ich sag's nochmal, er überschreitet dann für mich eine Grenze, wenn er anfängt, Gesetzestexte zu schreiben, wenn er anfängt, eine Organisation zu gründen, wenn er anfängt, Kongresse mit irgendwelchen Hackern zu machen, wenn er vielleicht selber anfängt zu hacken, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Solange er nur sagt, das läuft falsch und das ist meine Haltung und ich finde das scheiße, ist es für mich noch Journalismus, aber natürlich, es stimmt auch, er könnte transparenter arbeiten.
Kann man aber sagen, dass diese aktivistischen Journalisten nicht auch die klassischen Medien immer mal wieder aufwecken und immer mal wieder ein bisschen auf Trab bringen? Einmal natürlich durch die Informationen, die rauskommen, aber auch durch neue Gestaltungsmittel, die sich etabliert haben. Also Beispiel Datenjournalismus, also wirklich Aufbereitung von Daten, was ja dann auch nötig war, visuell aufbereiten, sodass es jeder verstehen kann. Das hat dadurch einen enormen Schub bekommen und was auch einen enormen Schub bekommen hat, gab es vorher meiner Meinung nach auch nicht, ist, dass jetzt viele Blätter halt so blinde Briefkästen haben, ja, wo man eben sein Whistleblowing sozusagen abladen kann. Da haben die doch schon ganz schön dem klassischen Journalismus so ein bisschen nach vorn geschoben.
Also in Deutschland ist ja fast nichts passiert, wenn wir ehrlich sind. Es gibt ein bisschen Datenjournalismus, das ist auch schön und das ist auch gut. Zapp zum Beispiel macht ja auch hin und wieder mal welchen. Das finde ich ja auch sehr hübsch.
Die Zeit auch.
Und das sind sozusagen Positivbeispiele. Dass es beim Deutschlandradio schwieriger ist, sozusagen die Visualisierung im Ohr vorzunehmen, das wissen wir auch alle.
Es ist ja auch teuer, ne? Es kostet ja auch
Geld, gar keine Frage. Es ist für uns aber zweifelsohne schwieriger, mit Radio das zu machen, weil wir eben sozusagen eine andere Darstellungsform haben. Trotzdem, wenn wir uns das anschauen, da ist bislang noch nicht so wahnsinnig viel wirklich Investigatives bei rumgekommen.
Also meinst du, es war nur so ein kurzer Aufplopper?
Ich halte es für eine Bereicherung des Journalismus und ich glaube auch, dass das uns in der Zukunft wesentlich weiterhelfen wird. Ja. Insgesamt die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel Quellen auch offenlegen, wenn wir ein Papier bekommen haben, was noch nicht veröffentlicht ist oder ähnliches. Ja, dass wir das überhaupt können, das ist ein riesengroßer Fortschritt für uns.
Naja.
Das ist wesentlich besser. Nur, also das gab es einfach früher nicht. Aber wenn wir jetzt uns anschauen, was sind denn die klassischen journalistischen, investigativen Geschichten und welche Rolle hat an der Stelle das gespielt, was wir jetzt unter Datenjournalismus oder Ähnlichem verfassen, dann würde ich doch sagen, das ist zumindest derzeit noch sehr überschaubar, liegt vielleicht auch tatsächlich an den Kinderschuhen, will da niemandem Unrecht tun, nur bislang hat das noch relativ wenig nennenswerte, ja, Fortschritte für den Journalismus als solchen gebracht. Aber ich würde gerne noch mal einen Schritt rückwärts gehen, was diese ganze Geschichte des Whistleblowings und vor allem des Journalismus angeht. Wir haben als Journalisten, haben wir einen Menschen in der Historie, der wahnsinnig viel Journalistisches geleistet hat. Er war ein Aufdecker, er hat einen der größten Skandale der Geschichte als Journalist aufgedeckt, das war Emile Zola. J'accuse, ich klage an. Wie viel aktivistischer kann ein Journalist sein, als zu sagen, ich klage an, hier läuft etwas schief, die Dreyfus-Affäre, wer es nachgoogeln möchte, das ist zwar alles schon 100 Jahre her oder 115, glaube ich jetzt, aber das ist genau der klassische Fall und das war wunderbarer Journalismus, das war super investigativer Journalismus und da hat sich jemand mit den stärksten Mächten seiner Zeit angelegt und er hat sich damit gemein gemacht. Wir brauchen nicht davon ausgehen, dass Journalismus automatisch deswegen schlecht ist, wenn jemand zu einer klaren Meinung kommt. Das klang mir hier eben ein bisschen zu sehr so durch. Wenn jemand zu einer klaren Meinung kommt, dann kann es auch daher kommen, dass er einfach mal sehr viel Ahnung hat, dass er sich tief eingearbeitet hat und dann eben zu dem Schluss kommt, das ist falsch.
Ja, aber
und
das sollte man nicht für mich schätzen. Meinung und Aktivismus sind für mich ganz klar zu unterscheiden.
Richtig.
Nur weil ich eine Meinung und eine Haltung habe, bin ich weder aktivistisch noch ein Aktivist. Nur weil ich am Ende meines Artikels oder Beitrags sage, das läuft falsch oder in meinem Film oder in einem Kommentar und oder auch wenn ich einen Artikel schreibe, der erstmal aufzählt und dann zu einem Schluss kommt und ich sage, das läuft falsch und das vielleicht auch über mehrere Wochen tue, mich mit meinem Thema intensiv beschäftige, bin ich immer noch kein aktivistischer Journalist und auch kein Aktivist. Da sind die Grenzen für mich ganz andere.
Ich denke auch, also eine Grenze ist zum Beispiel die der Handlungsaufforderung. Ein Journalist kann der Meinung sein, nachdem er alle Parteiprogramme gelesen hat, dass, keine Ahnung, die grüne Schlumpfpartei die beste Partei ist, aber zu sagen, geht raus und stürzt das System um, die grüne Schlumpfpartei soll gewinnen, das ist Aktivismus, das ist der Unterschied. So, und ich glaube.
Und wenn ich sage, der Minister XY muss zurücktreten?
Dann solltest du es begründen können. Also das ist halt der Unterschied. Also der Aktivist braucht am Ende keine Begründung mehr, weil er ist so durchdrungen von seiner Sache, dass sie über allem steht. Er hinterfragt sie nicht mehr.
Ist aber
kritisch.
Auch eine Handlungsaufforderung, ne, zu sagen, der Minister soll zurücktreten.
Ja, aber das tust du nur eigentlich, als klassischer Journalist tust du das nur in einem Kommentar und niemals in einem Artikel.
Ja, natürlich tust du das
ja,
in einem Kommentar.
Ja, und das ist wieder Meinung und Meinung ist ja okay. Da glaube ich, sind wir uns alle einig. Meinung darf ein Journalist haben, soll er sogar haben.
Das ist stark zu trennen und das läuft in dieser ganzen Debatte völlig durcheinander, finde ich, weil immer gesagt wird, ihr müsst aber Haltung haben. Ja, natürlich müssen wir Haltung haben, sonst können wir nicht recherchieren. Mein großes Problem mit Aktivismus ist außerdem das, Aktivisten leben in einem Diskurs, in einer Diskursblase, die ich jetzt nach Foucault verstehe als, jetzt wird es ein bisschen abgehoben, so als Meinungs-, Denk- und Glaubenssystem. In dem gibt es bestimmte auch Sprechverbote und in dem gibt es bestimmte Wahrheiten, die werden nicht angezweifelt. Zum Beispiel ein grüner Aktivist wird niemals sagen, Atomkraft hat auch was Gutes, sondern Atomkraft ist per se böse. Ein Journalist sollte immer denken dürfen, hat Atomkraft nicht vielleicht doch auch was Gutes? Hat denn nicht vielleicht auch Vorteile? Oder auch in dem Fall von Green Greenwald, hat die Überwachung vielleicht auch Vorteile? Was sind eigentlich die Gründe dafür, dass überwacht wird? Also es gibt ja auch einen Grund, warum es Geheimdienste gibt, warum es Geheimdienste überall auf der Welt gibt. Und das zum Beispiel
Ich kriege da totale Bauchschmerzen. Ich kriege deswegen totale Bauchschmerzen, weil ich gerade einfach nur höre, was für einen Holzschnitt du hast von politischen Akteuren an der Stelle. Natürlich wird dir ein grüner Politiker immer ins Mikrofon sagen, dass Kernkraft böse ist. Natürlich wird er, sobald das Mikrofon aus ist, mit dir immer gerne darüber diskutieren,
ja,
was
Falk,
gut
an Kernkraft
ist. Ja, aber
das ist doch verlogen, weil das ist doch genau das, was...
Nein, das ist Politik.
Nee, Moment. Ja, das ist aber genau das, was Leser und Hörer dazu bringt, keinen Bock mehr auf Journalismus zu haben, dass die wissen, wenn die Mikros aus sind, werden ganz andere Gespräche geführt. Und das ist scheiße. Der Journalist hat eigentlich transparent zu sein. Er hat zu sagen, übrigens, wenn die Mikros aus sind, sagt mir Politiker XY Folgendes. Das macht er nicht, weil er dann keine Informationen mehr bekommt. Aber das sorgt genau für das Denken des Publikums, dass das alles eine Masse ist. Politiker, Journalisten, es ist so eine amorphe Masse, die beherrscht uns und die ist gleichgeschaltet. Und das ist Mist.
Ich glaube, ihr habt alle ein bisschen zu viel Borgen gesehen.
Vielleicht ist ein anderer Aspekt interessant. Also ich glaube, die Handlungsaufforderung ist es nicht. Also man kann auch als Journalist guten Gewissens sagen, trete zurück oder mach dies und das. Vielleicht ist interessant die institutionelle Verflechtung. Also da der Unterschied, ja, ob ich als Journalist halt eine Meinung habe, eine Position habe, gut recherchiert habe, aber keine Interessen im Sinne einer institutionellen Zusammenarbeit habe oder ob ich, wie Greenwald das ja zumindest jetzt assoziiert hat mit seinem Wir, ob ich halt auch wirklich institutionell eben mit anderen zusammen vorgehen möchte. Vielleicht könnte das ein Unterschied sein.
Ja, aber ich möchte noch mal auf einen Aspekt eingehen, der ein paar Minuten zurückliegt in der Diskussion. Wir haben uns überlegt, ob Aktivisten oder aktivistische Journalisten dem klassischen Journalismus sozusagen richtig in den Hintern treten und tolle Sachen ins Gang bringen. Ich glaube, beide Seiten profitieren voneinander. Greenwald hätte, wenn er alles auf seinem Blog veröffentlicht hätte, bei weitem nicht die Durchschlagskraft erreicht, die er bekommen hat durch die klassischen Medienmarken. Und hier kommt eben der klassische Journalismus wieder ins Spiel. Er hat eben doch nicht ausgedient. Die alten Marken sind wichtig, weil sie Reichweite bringen, weil sie Glaubwürdigkeit mitbringen. Und das spielt eine ganz große Rolle. Das war mir nochmal wichtig zu betonen. Und ansonsten glaube ich, ja, mein erster Schuss mit der Handlungsaufforderung war vielleicht ein bisschen schnell. Das war jetzt immer so eine Idee. Und institutionelle Verflechtung klingt plausibel, dass das eine Rolle spielt.
Ja, aber ich finde das, nee, ich finde das gar nicht so eine Kurzschlussreaktion mit Handlungsaufforderung. Ein Journalist sollte nicht schreiben, morgen müssen wir alle auf die Straße gehen und diskutieren. Oder demonstrieren oder wir müssen das System stürzen. Oder
warum nicht?
Ja, warum nicht? Weil das eine Beeinflussung des Lesers in einer Art und Weise ist, wenn das nicht wirklich begründen kann oder sagen kann, wenn es so weiterläuft, dann ist unser System in Gefahr. Also ich habe auch drüber nachgedacht, weil es gibt so zum Beispiel in der Ukraine jetzt, gab es da jetzt auch wieder Vorfälle und da wird dann von Journalisten und Aktivisten gesprochen und die kämpfen ja gegen quasi ein ganzes System an und kämpfen für das, was wir unter Demokratie verstehen. Da wird auch nicht so sehr unterschieden zwischen Journalist und Aktivist. Da sagt aber auch keiner was. Das finde ich ganz interessant, dass mir das aufgefallen ist, dass man solche vermeintlichen Freiheitskämpfer oder Demokratiekämpfer, wie sie bei uns halt dann dargestellt werden, die dürfen sich so nennen. Sobald es aber in eine andere Richtung geht, die uns nicht mehr so gefällt, dann werden wir ganz schnell aufhörig und sagen, aber das geht aber so nicht. Und da frage ich mich, warum ist das eigentlich so? Also warum darf eine ukrainische Journalistin gleichzeitig auch Aktivistin sein und wir sagen das und finden das sogar noch toll?
Naja, warum darf der DJV politische Vertretung machen? Das ist genau die gleiche Frage. Auch das ist in gewisser Art und Weise ist eine Interessenvertretung. Ja, also auch das kannst du natürlich an der Stelle fragen. Sind es Journalisten, die dort sitzen? Zum Großteil ja, nicht nur. Es sind auch teilweise Verbandsfunktionäre. Trotzdem, der Unterbau sind alles Journalisten. Das Netzwerk Recherche, auch das vertritt eigene Interessen. Gleiches gilt für die Freischreiber oder Ähnliches. Also alle möglichen journalistischen Organisationen. Wir haben das in vielen Fällen. Darfst du als Journalist noch über die Allianz schreiben, wenn du im Presseversorgungswerk bist? Dir zwei Drittel des Presseversorgungswerks sozusagen zufallen. Ein Drittel Gerling. Also darfst du darüber dann noch schreiben? Darfst du dich dann noch über Nahrungsmittelspekulation aufregen, wenn eigentlich dein Geld, deine Altersvorsorge gerade für Nahrungsmittelspekulation benutzt wird? Also das kannst du jetzt ganz weit auf die Spitze treiben. Und ich sehe aber nicht, dass das wesentlich Gewinn bringt. Am Ende kommt es doch darauf an, dass du als Journalist dich mit einem Thema angemessen beschäftigst. Das heißt, dass du dich mit allen Facetten eines Themas auseinandersetzt, dass du erst Ahnung hast und dann dazu gegebenenfalls auch eine Haltung entwickelst, wenn dir das denn möglich ist. Und ich glaube, ich bin hier der Einzige, der sich wirklich tagtäglich jeden Tag mit, ja, wie man sagen, mit Bundespolitik herumschlagen darf im weiteren Sinne. Für mich ist das nicht immer leicht, dann eine Haltung zu entwickeln am Ende, weil ich vielen Seiten etwas abgewinnen kann aus dem jeweiligen Blickwinkel.
Ja, ja, aber das ist eben der Unterschied, was dich eben nicht zum Aktivisten macht, weil ein Aktivist stellt sich auf eine Seite und sagt, egal was die andere Seite sagt, ich habe recht, weil ich Richtig. Möchte diesen öffentlichen Diskurs gewinnen.
Und das ist der Holzschnitt, den du gerade erzeugst.
Ist es denn wirklich so bei Greenwald, dass er, egal was die andere Seite sagt, sagt, ich habe recht?
Das würde ich weder bei Greenwald noch bei anderen Menschen, die man klarer als Aktivisten bezeichnen kann, würde ich das so akzeptieren, was du da sagst, denn das stimmt einfach aus meiner Erfahrung heraus überhaupt nicht. Beispielsweise, wenn wir jetzt über so etwas reden, wie eben nicht jetzt diesen ganzen Digitalkram mit Überwachung, von dem potenziell jeder betroffen ist. Wenn wir uns jetzt anschauen, Dinge wie Missstände beim Thema, lass es mal Ölbohrplattformen sein. Wie sieht es denn da aus? Wird dort eine ernsthafte NGO, wird die einfach hingehen und sagen, Ölbohrplattformen sind grundsätzlich Mist? Kommt drauf an. Da wirst du dann Stimmen haben von Greenpeace über WWF bis NABU bis sonst wohin. Das heißt, du hast auch da wieder eine Vielfalt von Stimmen und die ist ja auch reflektiert auf dem, was dort faktisch geschieht. Und das ist natürlich, also da einfach zu sagen, ein Aktivist ist so und so, das halte ich für so grob holzschnittartig, dass es einfach mal jenseits jeder Realität
naja,
ist. Das ist weder
Falk,
in der Klasse,
also du begründest, so, noch bei du begründest ja so. Jetzt, du begründest ja jetzt Meinungspluralität damit, dass es einfach verschiedene bunte ja. Knetearten gibt.
Nein, das tue ich nicht. Ich sage, dass diese Menschen natürlich auch hoffentlich zumindest nachdenken, denn ansonsten nimmt
okay,
hier auch niemand
Falk, wahr. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe das letzte Mal das erlebt, als ich einen ZDF-Zoom gemacht habe über Krankenhäuser, ja, und ich habe versucht herauszufinden, was in unserem Krankenhaussystem eigentlich falsch läuft. Mhm. Dann fragst du den Krankenhausverband, dann fragst du die Krankenkassen und dann fragst du Ärzteverbände und fragst Patientenvertreter, ja? Mhm. Und jeder zeigt mit dem Finger auf den anderen und sagt, der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld. Am Ende hast du einen Kreislauf, wo jeder auf den Finger mit dem anderen zeigt, aber nie auf sich selber. Das habe ich erlebt.
Was war deine Schlussfolgerung?
Meine Schlussfolgerung war, alle sind schuld. Ja, das konnte ich leider in meinem Stück so nicht transportieren, weil das wäre viel zu komplex gewesen.
Was hast du stattdessen transportiert?
Ich habe stattdessen transportiert, dass die Krankenhäuser, was auch stimmt, ja, dass die Krankenhäuser vor allem versuchen, Gewinn zu machen, weil sie dazu verdammt worden sind von der Politik. Das ist aber auch nur ein Teil der ganzen Realität. Was ich aber nur sagen will, ist, in diesem System, was ich mir angeguckt habe, war keiner und hat gesagt, ja, aber eigentlich müssten wir Krankenkassen auch mal anders berechnen und wir müssten mal anders gucken. Nein, jeder hat gesagt, wir sind die Guten, wir machen alles richtig, die anderen machen Scheiße. Und das ist immer, wenn ich mich mit solchen Interessenskonflikten beschäftigt habe, ist das immer wieder passiert.
Ich glaube, es ist wie im richtigen Leben, würde ich sagen.
Eben, deswegen würde ich sagen, sobald ein Journalist sagt, ich bin aktivistischer Krankenhauswesen-Journalist, dann stellt er sich auf irgendeine Seite.
Ja, ich glaube, es gibt noch einen Unterschied zwischen, jetzt wird es nochmal kompliziert, intrinsischer und extrinsischer Motivation. Also wir unterscheiden ja auch zu Recht zwischen Aktivismus und Lobbyismus. Der Aktivist ist auf eine Art der gefährlichere Lobby ist, weil er ist nicht durch Geld motiviert. Er glaubt an die gute Sache, dass die Pluralität oder die Reflexion, die Falk vermutet, bei aktivistischen Menschen, bei Lobbyisten gar nicht vertreten sein kann, weil sie ihr Geld mit was anderem verdienen. Das liegt, glaube ich, auf der Hand.
Gerade
ich
dort glaube, ist sie auch vorhanden, Juliane. Dort ist sie gerade auch vorhanden, weil sie zum professionellen Geschäft gehört.
Ich möchte noch eine Sache kurz sagen. Ich glaube, was zu unserem Geschäft gehört und zum Journalismus gehört, ist, dass man sich immer fragt, wem nutzt es? Ja, cui bono. Und das alleine, diese eine Frage, hilft nicht immer, alle Aspekte erschöpfend zu beleuchten, aber sie hilft, ein ausgewogenes Bild zu zeichnen von einem Gegenstand.
Mich würde nochmal dieses zweierlei Maß interessieren, Daniel, was du erwähnt hattest. Wieso ist eine ukrainische Aktivistin, die auch journalistisch tätig ist, aus unserer westeuropäischen Perspektive okay und andere Dinge sind nicht okay? Du hast die Frage ja selber gestellt, aber welche Erklärung hast du dafür?
Ich glaube, und jetzt wird es ganz abgehoben, sie steht natürlich für Werte oder wir interpretieren in sie Werte rein, die wir teilen. Also Demokratie, Bürgerbeteiligung, keine Oligarchie, keine Diktatur von oben, von einer herrschenden Klasse und denken, die setzen genau das durch, was wir auch gut finden oder versuchen es durchzufinden mit den Mitteln, die wir gut finden. Also werden die von uns auch eher gut gelabelt.
Aber sind wir denn Aktivisten für Demokratie?
Also das ist, was Markus Hündgen, Twitter-Videopunk, ja ganz zu Anfang der Debatte gesagt hat. Ein Journalist sollte immer Aktivist für Demokratie und Bürgerrechte sein. Das ist ein Statement, wo man ganz schwer gegen argumentieren kann, weil ja natürlich sollte er das sein. Aber das ist auch so, das ist das, was Falk mir gerade vorwirft, so holzschnittartig, weil was sind denn Demokratie und Bürgerrechte? Das definiert ja jeder anders für sich. Ich gebe nochmal ein Beispiel. Vielleicht kennt ihr diese Affäre mit Augstein, war ja Spiegel-Chefredakteur und er war an Windparks beteiligt.
Du meinst Stefan Aust an der Stelle,
der
seine
genau.
Pferde in der Nähe von Hamburg stehen hatte. Richtig. Und dort ein Windpark in der Nähe hatte und dann die Frage, ob eine Spiegelgeschichte publiziert werden durfte.
Richtig,
oder
ja.
Nicht. Und dann gibt es darum dann am Ende zwei Geschichten, warum sie dann in der Form nicht
genau,
erschienen ist.
Genau, und dann kam von Harald Schumann, der das recherchiert hat und der dagegen geschrieben hat, kam eine Geschichte und, Entschuldigung, ich wollte nicht mit Augstein verwechseln. Stefan Aust wollte diese Geschichte nicht im Blatt haben. So, er hat aber nicht transparent gemacht, dass es diese Geschichte gab und warum er sie nicht im Blatt haben wollte. Und das ist halt, da ist für mich ein, wenn das so stimmt, was Harald Schumann sagt, ist halt für mich der Rubikon überschritten.
Das zeigt aber auch, wie gut es ist, das gehört ja auch zu unserer Demokratie, dass es viele Medien gibt und viele Zeitungen gibt, die
Schumann
sich dann gegenseitig...
Schumann ist ja dann damit auch weitergegangen zu einer anderen Publikation und hat sie dann dort veröffentlicht, eben mit seiner Angabe dazu, warum diese Geschichte nicht im Spiegel erscheinen durfte.
Aber weil ja das Stichwort Aktivist für Demokratie fiel, würde mich mal interessieren, inwieweit juckt es euch denn dann manchmal in den Fingern, nicht bei der Berichterstattung stehen zu bleiben. Nehmen wir mal das Beispiel NSA-Berichterstattung. Darüber wurde ja schon sehr viel gemacht über die NSA-Affäre, aber die Bevölkerung war nicht so wahnsinnig beeindruckt davon, weil es sich wahrscheinlich auch nicht so leicht runterbrechen lässt auf den Einzelnen. Und was aber für die Politik ein Signal zu sein schien, diesen Skandal eben einfach auszusitzen. Also es ist nicht so richtig sichtbar, dass darauf was passieren wird. Aber wir Journalisten sind ja davon auch bedroht. Ja? Also Informantenschutz, Zeugnisverweigerungsrecht und so, das steht ja alles zur Disposition. Hat es euch da nie in den Finger angejuckt zu sagen, so jetzt muss ich aber mal mehr machen, als darüber nur in Anführung kritisch zu schreiben?
Tatsächlich ist das bei mir ausnahmsweise mal an der Stelle eben nicht der Fall gewesen, weil ich das Gefühl hatte, dass eben an der Stelle nun genug Menschen sensibilisiert sind und eben nicht so das eingetreten ist, was du jetzt gerade sagst, nämlich, dass die Bevölkerung sich dafür nicht interessieren würde, sondern eher das Gefühl, dass die Bevölkerung, und das vielleicht auch zu Recht, das würde ich jetzt aus meiner journalistischen Perspektive sagen, dass die Bevölkerung der Politik, zumindest derzeit keine, also der bundesdeutschen Politik, keine wirkliche Lösungskompetenz für das Problem zurechnet.
Das interessiert doch keinen.
Also nee, aber das ist doch
die Leute sind irritiert, würde ich sagen, aber nicht mehr.
Entschuldigung, aber an der Stelle, Juliane, also korrigier mich, wenn ich da falsch...
Zeig mir mal die tausenden Leute auf der Straße, die sind nach, für ACTA sind sie rausgegangen, aber für die NSA sind sie nicht rausgegangen.
Ja, also das stimmt schon nicht, weil wir hatten eine Freiheitsstadt-Angst-Demo, die war ziemlich groß mit 12.000 Teilnehmern. Ich habe Folgendes, ich glaube auch nicht, dass es niemand interessiert. Ich habe gerade für Club Konkret, für 1plus, wo ich ja auch für arbeite, noch vor 2 Wochen in München gedreht und habe Leute auf der Straße gefragt, gefragt, wie sieht es denn bei euch mit der Privatsphäre aus? Es wusste jeder, auch Leute, denen man das erstmal nicht zutraut, wegen vermeintlichem Bildungsstand, Bescheid. Es fand jeder eigentlich scheiße, aber alle haben sich gefragt, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß es nicht. Also sie trauen der Bundesregierung nicht die Lösung zu, sie trauen sich auch selber nicht die Lösung zu, weil es viel zu komplex ist. Sie wissen nicht, was sie tun sollen und fühlen sich da alleine gelassen. Das war so mein Eindruck. Also jeden, den ich gefragt habe.
Und das geben auch die Meinungsumfragen tatsächlich her an der Stelle.
Und die Frage ist jetzt, hat es mich in den Fingern gejuckt, was zu tun? Nein, hat es nicht, weil das wäre so für mich die Grenze. Ich habe schon jedes Mal Bauchschmerzen, wenn ich auf eine Demo gehe und versuche mich dann so selber dafür zu rechtfertigen, dass ich ja davon berichte, was da passiert ist, dass ich ja eigentlich vielleicht auch mich mit der Sache gemein mache, weil ich sie eigentlich auch wichtig finde.
Aber ich muss mal ganz kurz einhaken, also dass, wenn die NSA-Affäre irgendeinen großen Durchschlag gehabt hätte in der deutschen Bevölkerung, hätten wir, glaube ich, ein anderes Wahlergebnis gesehen.
Nein, da ist ja eben auch keine Lösungskompetenz, die den anderen zugeschrieben wurde.
Das ja, aber dann hätte man doch wenigstens die abgewählt, die hätte richtig Mist gebaut haben. Das ist einfach nicht passiert. Also die, was heißt Mist gebaut, aber sozusagen die in erster Reihe sozusagen der jetzigen aktuellen Verantwortung stehen. Das ist nicht passiert. Das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist passiert. Ich glaube, ja, es gibt eine Überforderung. Leute wissen nichts.
Willst du denn deswegen auf die Straße gehen? Hast du aufgefordert und gesagt, Leute, wir müssen. Also das ist ja die Frage jetzt. Ne? Würdest du, weil du merkst, weil du denkst, es interessiert keinen?
Nee, meine Rolle als Journalist sehe ich darin zu fragen, warum gehen die Leute nicht raus? Das ist die Frage. Mhm. Und immer wieder klar zu machen, hey, es gibt Dinge, über die solltet ihr euch aufregen, weil sie laufen nicht in Ordnung.
Aufregenswert.
Sie sind aufregenswert, genau. Aber es ist nicht mein Job, die Demo anzuführen und vorne zu stehen, vielleicht noch eine Rede zu halten. Aber nochmal, das ist, wenn ich sage, es interessiert keinen, das ist polemisch. Ich glaube schon, dass man Menschen vermitteln kann, was dort passiert. Aber der gefühlte Verlust ist noch nicht so groß, dass es Menschen motiviert, dagegen anzugehen. Mit Menschen meine ich nicht 12.000 Hardcore interessiert an diesem Thema, die dann einmal im Jahr sich aufraffen, sondern ich meine eine Massenbewegung von Menschen.
Was ist eigentlich mit Journalisten, frage ich mich auch die ganze Zeit, die sich in Talkrunden setzen und dann da ihre Meinung zum Besten geben? Sind das Journalisten? Sind das Kommentatoren? Sind das Aktivisten?
Das sind Talking Heads. Wie wir gerade.
Wie wir, ja. Aber sind wir jetzt aktivistisch für Journalisten? Also das ist ja auch nochmal so eine Frage. Was ist denn der Presseclub? Ist das eine Aktivistenrunde?
Seltenst.
Schade eigentlich.
Dennoch ist die Frage, weil du sagst, Juliane, dir geht es darum zu beschreiben, also was ist, wo ist die Grenze und des eigenen Handels, wo ist der Punkt, wo man selber handeln muss, und insofern glaube ich, ist es immer ein bisschen fließend, Aktivismus oder nur Journalist.
Ich finde, es ist ganz einfach, man berichtet einfach nicht über das, wofür man Aktivist tätig ist.
Ja, aber es ist ja nun, zum Beispiel in Griechenland haben wir Journalisten, die auf die Straße gegangen sind, weil der Sender geschlossen wurde, die hatten nichts mehr und da blieb einfach nichts mehr. Wir sind jetzt bedroht, wie ich schon sagte, dass das Zeugnisverweigerungsrecht bedroht ist, dass investigativer Journalismus eben schwieriger wird. Man kann sich eigentlich nur noch analog treffen, um sicher zu gehen.
Ja, auch da kannst du dir nicht sicher sein.
Aber auch da nicht. Aber man kann sozusagen das Risiko minimieren. Die Frage ist, wo ist der Punkt, wo man vielleicht selber sagen müsste, so jetzt muss ich auch mal was tun.
Ich glaube, da ist er erreicht. So, wenn es um unsere eigenen Sachen geht, um unsere ganz eigenen Dinge, die unseren Job betreffen, die dazu führen könnten, dass wir unseren Job nicht mehr so machen können, wie wir ihn machen wollen, dann darf ein Journalist auch auf die Straße gehen.
Ist und ja jetzt so.
Als Journalist und sagen, da arbeite ich jetzt gegen, weil da bin ich von betroffen. Aber das muss er auch sagen. Er muss auch sagen, ich bin davon betroffen und deswegen habe ich ein Interesse daran, dass das geändert wird.
Und wer berichtet dann darüber?
Die Journalisten. Aber sie müssen dann auch sagen, ich bin davon betroffen und ich habe ein Interesse daran, dass da was geändert wird.
Das war jetzt eine böse Nachfrage von mir, einfach vor dem Hintergrund dessen, dass ich mich noch sehr gut an die Debatte um die Vorratsdatenspeicherung erinnern kann. Erste Iterationsstufe wohlgemerkt, also erste Implementation. Da haben natürlich auch alle Journalistenverbände und so weiter gegen protestiert. Auch Anwälte, Priester, was auch immer du dir vorstellen kannst. Alle, die in gewisser Art und Weise sozusagen mit Geheimnissen zu tun haben und auch von Berufswegen Geheimnisträger sind in einer gewissen Art und Weise. Also alle, die eine Art Informantenschutz im weiteren Sinne haben. Und genau da gab es zum Beispiel fast keine Berichterstattung darüber, außer dann eben wieder in den eigenen, sagen wir mal, Meta-Medien.
Ja, führst du das darauf zurück, dass die Journalisten gesagt haben, oh, da kann ich aber nicht machen, weil das dann...
Ich habe einige solche Debatten damals erlebt, ja klar.
Echt? Also ja. Das habe ich so nicht mitbekommen. Ich habe das eher darauf zurückgeführt, auch in den Situationen, die ich erlebt habe, dass es viele auch gar nicht verstanden haben.
Also du führst jetzt quasi eine Doppelschwierigkeit.
Ich glaube, dass das stimmt, was vorher gesagt auf der einen Seite. Und ich glaube, wir haben es da wirklich mit einem komplexen Problem zu tun, aber bei der Vorratsdatenspeicherung ist aus meiner Erfahrung, nicht nur bei meinem aktuellen Arbeitgeber, sondern auch bei denen davor so, dass das Publikumsinteresse nicht da war. Das ist dann auch immer, dann wird jetzt gesagt, oh, ihr guckt auf die Quote und auf die Klicks, aber ja, das spielt irgendwie dann doch irgendwann mal eine Rolle. Und das hat wenig Leute interessiert tatsächlich. Das sind Ladenhüter. So.
Okay, aber da finde ich es halt, also da finde ich es legitim, wenn du einen Artikel schreibst und schreibst, Vorratsdatenspeicherung, 10 Gründe, warum die scheiße sind, im schönsten BuzzFeed-Style.
Ja, Listenjournalismus.
Und richtig, Listenjournalismus. Und darunter schreibst du, die Autorin hat übrigens für nächsten Samstag eine Demonstration in Berlin angemeldet. So, dann machst du es transparent und dann finde ich alles fein.
Wir sind jetzt fast am Ende dieser Sendung. Darum würde ich mal 2 Thesen zusammenfassend in die Runde werfen. Die eine wäre tatsächlich, meine Vermutung ist, es wird immer beides geben, aktivistischen Journalismus und den Rest des Journalismus, was jetzt überhaupt nicht despektierlich gemeint ist. Und das ist, glaube ich, auch gut so, weil es immer mal Leute gibt, die vorpreschen. Und ich glaube, es ist dann gut so, wenn es transparent gemacht wird. Und das andere ist die Frage, ob wir nicht alles in uns tragen. Ich erinnere mich noch daran, dass die Gewerkschaft Verdi eines Tages, was für mich früher ein totales Tabu gewesen ist, gesagt hat, wir nehmen jetzt bei IG Medien, also in den Journalistenbereich, auch PR-Leute mit rein. Weil
das geht gar nicht.
Haben die aber gemacht, weil viele Journalisten ja nicht mehr leben können von dem Beruf und darum in die PR gehen. Und wir gehen davon aus, dass sie schlau genug sind zu trennen und sozusagen sich zu labeln nach dem Motto, jetzt bin ich als PR-Mensch und jetzt als Journalist unterwegs. Das ist die offizielle Gewerkschaftsposition.
Nee, dass das notwendig ist, steht ja außer Frage. Das hat ja Falk vorhin auch an seiner eigenen Biografie anschaulich gemacht. Das ist auch nicht das Problem, dass Leute gleichzeitig beides machen. Sie müssen es halt sagen. Also Falk hat wahrscheinlich in dem Fall eine Website, wo einfach steht, das sind übrigens meine Tätigkeitsfelder. Und wenn ich über...
Ja, momentan ist es nur Journalismus. Gerade ist es einfach.
Mhm. Aber eben das ist sozusagen, dann macht man sich sauber. Und das, oder da macht man es sauber. Und das halte ich für korrekt. Aber ich halte nichts für fataler als die institutionelle Vermischung von PR und Journalismus. Wir sehen das bei Studiengängen, die in einer absoluten Selbstverständlichkeit Leute für beide Jobs ausbilden. Es tut mir leid, das ist, ich sag's jetzt, Bullshit. Das ist einfach Quatsch.
Ich kann es jetzt aber auch positiv argumentieren, denn ich kann natürlich sagen, es ist für Journalisten wahnsinnig wichtig zu wissen, wie PR
funktioniert.
Wie die
andere Seite funktioniert, klar, das ist dann sozusagen das Teufels-Advokaten-Argument. Ja, sei möglich, das kriege ich aber auch mal durch ein Praktikum mit. Also ich halte es für ganz gefährlich, so zu tun, als wäre das ein und derselbe Beruf. Es sind 2 komplett unterschiedliche Berufe.
Aber warum trennen wir, also du hast gesagt, extrinsisch ist intrinsische Motivation, ne? Und da trennen wir halt ganz klar, also wenn es extrinsisch motiviert ist, also für Geld, dann darf man das eigentlich gar nicht machen, sobald
sie intrinsisch... Nee, das habe ich nicht, das missverständlich. Nee, genau. Also ich glaube natürlich, es ist eine ökonomische Notwendigkeit. Man muss heute wahrscheinlich oft beides machen, aber man muss sagen, dass man beides macht. Und man kann nicht so tun, als wäre es eigentlich der gleiche Job. Ich kenne Leute, die nennen sich PR-Journalist. Was ist das? Tut mir leid, was ist, diesen Job gibt es.
Journalist, aber PR-Bericht.
Ich glaube, das sind die Leute, die den Suchmaschinen-Content produzieren oder ja. So ähnlich. Aber das ist ein bisschen böse. Aber Vera, du hast eben nochmal angesprochen sozusagen die Frage, was ist jetzt unsere Schlussfolgerung daraus? Und du hast gesagt, Aktivismus, Journalismus und so weiter, das wird immer nebeneinander existieren. Natürlich wird es das, weil es natürlich sich auch gegenseitig, also es profitiert ja voneinander. Schauen wir uns beispielsweise an Thilo Bode, Foodwatch heutzutage, früher Greenpeace. Er war mal Journalist, das ist zwar lange her. Leute wie Egon Bahr, der saß hier in dem Haus, in dem wir gerade sitzen, nämlich beim Deutschlandradio Kultur, abgesehen von Daniel, der beim NDR sitzt. Der wurde dann Politiker. Auch da sieht man natürlich, diese Sachen profitieren voneinander, sie bringen Menschen miteinander ins Gespräch.
Aber sie machen es nach, aber sie haben es nacheinander gemacht.
Ja, genau, sie haben es jetzt nacheinander gemacht. Das ist, will ich auch gar nicht
abstellen.
Nur, ich sage nur, dass die Menschen sich unterhalten über die entsprechenden Grenzen hinweg und nicht zwangsläufig alles miteinander vermengen, das halte ich für gut und tatsächlich auch für etwas, dessen man sich bewusst sein sollte. Nur auch ganz klar, ich halte unsere Hörer, Leser und Zuschauer nicht für so doof, dass die nicht erkennen, wenn wir auch eine eigene Meinung haben.
Ein Beispiel für mich wäre noch Jens Weinreich so ein bisschen, also der ja sehr sich spezialisiert hat auf Sport sowieso, aber auch IOC und Korruption um IOC und da finde ich auch so ein bisschen aktivistisch so auftritt.
Nun, wenn man sich allerdings auch die klassische Sportberichterstattung anschaut, damit meine ich jetzt nicht die, für die Jens am meisten gearbeitet hat in der Vergangenheit, also jetzt nicht zwangsläufig den Deutschlandfunk, sondern ich meine tatsächlich den Sportjournalismus, wie wir ihn eigentlich allgemein kennen. Der ist wenig investigativ, da gibt es wenig Grundsatzdebatten über das, was schiefläuft im Zuge von Olympia oder eben FIFA oder ähnliches. Das ist teilweise ein hochkorruptes System und sich damit überhaupt zu beschäftigen, da hat er allen Respekt vor verdient, finde ich persönlich. Das ist quasi eine ja, wie will man sagen, mit seinem Netzwerk an internationalen Journalisten, die ähnlich arbeiten und berichten, würde ich es schon ein bisschen so als Glenn Greenwald des Sportjournalismus
betrachten. Also auch wieder so ein Beispiel, was aufpoppt, weil woanders was versagt hat.
Aber was ich bei ihm halt sehe, ist, dass Jens, glaube ich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, er hat ja nichts davon, kein Interesse, wenn der IOC jetzt nicht mehr korrupt ist, er verdient kein Geld damit, er kann nicht besser Sport machen dadurch, sondern es ist einfach das Interesse, das er findet, das läuft hier falsch. Und ich denke, das ist auch so eine Trennlinie, die man ziehen kann. Wenn er davon profitieren würde, dass der IOC weniger korrupt wäre, dann würde man sagen, okay, er ist ein Aktivist. Aber so verhält er sich für mich journalistisch.
Aber Glenn Greenwald oder Assange, die machen doch auch nicht die dicke Kohle damit, oder?
Nein, aber sie haben Interesse daran, nicht mehr überwacht zu werden. Sie sind davon betroffen.
Mhm. Schöner Sport ist vielleicht auch ein gutes Interesse. Also sauberer Sport.
Okay, ja. Mag sein.
Ja, wir sind am Ende dieser Sendung. Vielleicht ist das wirklich das große Stichwort Transparenz. Meine These ist wirklich, die Dinge werden parallel neben, Juliane, du guckst, parallel nebeneinander herlaufen. Vielleicht auch in einer Person. Das Wichtigste ist es vielleicht wirklich transparent zu machen. Und das große Zauberwort ist natürlich schon auch diese Medienkompetenz, dass man also davon ausgeht, dass die Hörer, Zuschauer und Leser eben, dass die wirklich klug genug sind, sich breit genug informieren, um zu wissen, wer da wo spricht.
Ich glaube, dass das Netz uns da wahnsinnig viel ermöglicht hat, denn während du früher halt dir maximal 2 Tageszeitungen im Abo leisten konntest, ermöglicht dir das heute nun einmal, dass du eben schnell mal bei Spiegel Online, mal bei der FAZ, mal bei der Taz und mal bei der Washington Post.
Ja, aber dafür brauchst du Zeit. So. Und deswegen verlange ich von jedem Journalisten, der sich auch noch aktivistisch tätigt, das unter seinen Artikel zu schreiben.
Und diese Zeit haben wir jetzt nicht mehr, das weiter zu besprechen. Ich bedanke mich sehr herzlich für diese Runde nach Hamburg an Daniel Bröckauf. Vielen Dank. Und hier in Berlin im Studio waren Juliane Leopold und Falk Steiner, alles Journalisten, mal kurz zusammengefasst. Ich bin es auch, mein Name ist Vera Linz und wir sind am Ende dieses Netzreporter XL Online Talks. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss.